Hallo liebe Remix-Freunde, willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ich bin Saphira, neben mir sitzt
Jason
und
Insan.
Wir fangen gleich an mit dem Hashtag der Woche. Der Hashtag der Woche ist
Superbohne.
Es ist die Superbohne.
Genau. Und wir haben uns gedacht, dass wir diese Woche ein Cover machen.
Ja.
Wir covern.
Und daher kommt auch die Superbohne.
Und wir wissen ja seit Annemai Kantereit, dass Coverversionen einfach noch viel geiler sein können als das Original.
Oh ja.
Wobei das schwer wird dieses Mal.
Das schaffen wir.
Das schaffen wir.
Oder?
Superbohne!
Superbohne! Hashtag der Woche.
So sieht's aus. Okay, und zwar, wen covern wir?
Den Pete.
Und den Rob.
Und den Rob.
Pete Rollins und Rob Bell.
Ja, ich bin ein bisschen verliebt. Oh, gibst du mir mein Handy? Ich muss es mal ausmachen.
In Pete, mach mal dein Handy aus.
Nicht in Rob.
Ja, in Pete.
Rob ist ja auch vergeben.
Ja, ist nix. Der ist ja auch wirklich zu alt, ne? Also der Pete ist ja schon alt, aber der Rob ist ja auch wirklich, sorry, zu alt.
Ja, er wird es nicht verstehen. Nein, die Sache ist die, dass der Robcast, den findet man auf robbell.com zum Beispiel, da ist der verlinkt. Das ist eine Ressource, die wir recht ausgiebig nutzen und also das ist schon ziemlich geiler Scheiß.
Ja, ich finde auch ganz ehrlich, Rob Bell ist, es gibt wenige Menschen, die so eine schöne Stimme haben wie Rob Bell. Die ist so beruhigend. Die kann man auch hören, wenn man traurig ist und nichts versteht. Wird die Welt gleich besser?
Ja.
Er hat eine schöne Stimme, komm schon.
Ich weiß nicht.
Wie, du weißt nicht, ob Rob Bell eine schöne Stimme hat?
Ich finde, er spricht auf eine schöne Art und Weise, aber seine Stimme an sich, ja, ist ja egal. Darüber müssen wir jetzt nicht streiten. Darum geht es ja gar nicht, sondern es geht um die Superbohne.
Ich glaube, wir müssen erklären,
was es damit auf sich hat.
Ja.
Was hat es mit der Superbohne auf sich?
Was hat es? Die Superbohne ist ein Cartoon, der über einen Podcast gemacht wurde, den Rob Bell und Pete Rollins zusammen gemacht haben. Weil Pete Rollins kommt aus Belfast und er redet Belfastisch. Wenn man das so sagen kann. Also er hat einen lustigen nordirischen Akzent und manche Dinge, die er sagt, klingen deswegen für andere Leute halt eben ein bisschen anders. Lustig. Ja. Wie war das noch mit Feel und Fail?
Ja.
Er hat mal einen Talk gemacht über, ich glaube, es ging um Fail und alle haben immer nur Feel verstanden und keiner wusste, hä, okay, über Gefühle, what? Und haben sich dann für den schönen Talk bedankt, der um was ganz anderes ging. Ja. Und jetzt erzähl mal, woher kommt die Superbohne?
Okay, also in dieser Podcast-Folge vom Robcast geht es um verschiedene Auffassungen von Gott und verschiedene Herangehensweisen an das Thema Gott. Und unter anderem geht es um Gott als Super-Being. Super-Being. Was aber anscheinend missverstanden wurde als Super Bean.
Ja.
Ja, und Super Bean wäre zu deutsch.
Superbohne! Hashtag der Woche.
Hashtag der Woche.
So einfach. Und das ist ganz lustig, weil er redet halt eben über diese verschiedenen Beans. So unter anderem Super Bean. Und da hat jemand einen ziemlich lustigen Cartoon rausgemacht mit so einem superhellen Bohne. Und hast du das gesehen?
Nein, ich habe es nicht gesehen. Ich
mega lustig. Und der postet das auf seiner Facebook-Seite zu seinem letzten Rawcast. Er weiß gar nicht, was die Leute damit meinen.
Ja.
Also Facebook, Pete Rollins auch immer sehr amüsant. Okay.
Genau. Und wir covern das, damit auch die deutschsprachige Community ein bisschen was davon haben kann.
Ja. Und werden natürlich auch so ein bisschen unsere Gedanken damit einfließen lassen.
Genau.
Wobei ich bin schon großer Fan. Rob Bell.
Und da wir Remix sind, dürfen wir das auch, weil wir dürfen nämlich alles, was Geiles nehmen und was Neues draus machen.
Bada bam.
Bada bam. Okay, also, es gibt einige Ideen, die da verwurstet wurden. Und die erste Idee, oder erstmal nochmal, es geht ja grundsätzlich darüber, worüber reden wir, wenn wir über Gott reden. Was meinen wir damit und was sind vielleicht verschiedene Ideen, die in Theologie und Philosophie verwurstet worden sind, um über Gott zu reden? Und die erste davon wäre die Superbohne, nämlich
Superbohne.
Gott als Superwesen.
Ja, da erzählt er direkt die lustige Geschichte von Homer Simpson, der das erste Mal betet. Mega lustig.
Ja.
Er faltet die Hände und sagt... Wenn du mich hören kannst, bitte hilf mir, Superman.
Ja. Also es ist im Prinzip die Auffassung, die vielleicht nicht bewusst da ist, aber mindestens unbewusst eine Rolle spielt, eine große, dass Gott eine hypergroße, hyper darf ich nicht sagen.
Nein,
das wäre falsch.
Ja.
Okay.
Weil das wäre dann die Hyperbole.
Greift vor. Nein, dass Gott eine quasi gigantische Version von uns ist.
Eine Superlative.
Also das, was wir uns vorstellen, ist Gott als überdimensionales menschliches Wesen im Prinzip. Vielleicht mit den positiven Eigenschaften von uns Menschen einfach ins Unendliche potenziert quasi. Und positive Eigenschaften, da kann man sich dann drüber streiten und dann differieren die Meinungen darüber, was denn diese positiven Eigenschaften sind. Geht es um Macht, geht es um Liebe oder was auch immer. Aber im Prinzip ist das, was dahinter steckt, diese Vorstellung.
So, und das ist natürlich geklaut von Feuerbach, Ludwig Feuerbach. Die gute alte Projektionshypothese.
Ja, genau.
Hast du die eigentlich auch mal in der Schule durchgenommen?
Nö. Ich habe doch nur Singen, Klatschen, Basteln gemacht.
Okay. Auch schön.
Ja. Nee, aber können wir heute alles einbauen?
Ja.
Singen, komm, Klatschen.
Kannst du noch mal den Feuerbach?
Hey, Tanz hatte ich auch. War ich auch gut drin. Ja.
Okay. Nee, wahrscheinlich müsstest du dich dann vor einen Spiegel stellen oder so. Weil, also der Feuerbach wird, glaube ich, oft so veranschaulicht, oder? Der Mensch, der in einen Spiegel schaut, und dann nicht sich selbst sieht, sondern dann eben projiziert. Also sprich, der Mensch ist sterblich und deswegen projiziert er sich ein Wesen, das unsterblich ist. Der Mensch ist schwach, also gibt es ein unendlich starkes Wesen und so. Und alle Unzulänglichkeiten werden eben dann projiziert in etwas viel, viel Größeres.
Das nennt man auch das anthropomorphe Dilemma. Also, dass wir als Menschen grundsätzlich, wenn wir die Welt betrachten, auch wenn wir das Nichtmenschliche betrachten, seien es Tiere, seien es Pflanzen, Bäume oder was auch immer, dass wir diese Objekte immer irgendwie vermenschlichen. Also denen Attribute von uns selbst unterstellen quasi. Und das läuft automatisch ab, können wir gar nichts zu. Aber so betrachten wir halt die Welt. Und warum sollte das anders sein, wenn wir uns unsere Bilder von Gott machen?
Ich meine, Feuerbach ist jetzt nun mal einer der, kann man das sagen, Begründer des modernen Atheismus. Ich glaube schon, kann man schon so sagen. Aber ich finde eben, dass diese Ideen durchaus auch in der Bibel vorkommen. Also beispielsweise es ist Jesaja, irgendwie was in den 60ern. Oder 40ern, gibt es eben ein so ein Kapitel.
In den 60ern.
Da gibt es ebenfalls auch so ein Kapitel, wo eben gesagt wird, da geht es dann eben um Götterbilder.
Okay, Leute, es geht um das Buch Jesaja im Alten Testament. Und wenn Jason 60er sagt, dann meint er die entsprechenden Kapitel in diesem Buch.
Genau. So. Herzlichen Glückwunsch. Ja. So, aber da gibt es auch schon Ansätze davon, von wegen, dass Menschen sich eben ihren eigenen Gott bauen, aus Holz und sich danach vor ihm niederwerfen und was das denn bitte soll. Ja, der eine Teil des Holzes kommt in den Kamin und der andere Teil, der wird dann eben zum Gott gebastelt.
Ja.
Also sprich Superbean, die Superbohne dieses Gottesbildes ist eben etwas, was wir uns selber konstruieren. Und da kommt das erste Gebot ins Spiel. Mach dir kein Bild von Gott.
Hm. Ja.
Aber die Frage ist ja, also all solches Verhalten hat ja immer einen Nutzfaktor für den, der es tut. Die Frage ist, warum ist es für Menschen wichtig, so über Gott zu reden?
Ich glaube, abgesehen davon, dass vielleicht etwas Wichtiges dahinter steht, kommen wir nicht da raus. Also ich habe es gerade, glaube ich, angedeutet mit dem Dilemma, von dem ich geredet habe, in gewisser Weise können wir da gar nicht raus. Aber sicherlich, wenn man das skeptisch beleuchtet, kann man auch sagen, dass das oft den Mächtigen genützt hat. Also wenn man Gott auffasst, beispielsweise als eine Riesenversion vom Cäsar, dann bedeutet das umgekehrt auch, dass Cäsar ist wie Gott. Das heißt, dass diejenigen, die Macht haben, dass deren Macht auch legitimiert ist, weil sie von Gott gegeben ist, denn Gott ist ja wie sie. Und so kann man das drehen und wenden, wie man es möchte, und im Narrativ, das dann verbreitet wird in der Gesellschaft, setzt sich ja auch meistens das durch, was die Dominanten als Version bevorzugen.
Ja, plus, dass man eben sagt, ne, zuerst schaffen die Menschen ihre Götter und danach schaffen diese oder formen diese Götter wieder den Menschen.
Ja.
So, also man wird am Ende so wie der Gott, an den man glaubt, ob es diesen Gott jetzt gibt oder nicht.
Ja gut, aber auch das ist ja auch so ein bisschen biblisch vorgegeben mit geschaffen in seinem Ebenbild. Ne? Also ich glaube, dass es für Menschen ja auch wichtig ist, etwas Verstehbares zu haben, über das sie reden. So, und da ist es ja auch immer, dass das, ne, wo man sich selber dann irgendwie wiederfinden muss, um halt eben diesen Zugang auch zu finden. Diesen subversiven Ansatz finde ich sehr schön, aber ich finde auch, es hat so auch was sehr schön Nachvollziehbares zu sagen, okay, ich möchte da auch einen Zugang finden und den finde ich nur über mich selber.
Was im meinst ersten du mit subversiven Schritt. Ansatz?
Ich glaub, naja, zu sagen, dass du so sag ich das immer lustig, zu sagen, ne, subversiv bedeutet ja auch von unten gegen die Mächte oder die zu kritisieren und da diesen Widerstand und zu sagen halt eben, wenn so über Gott geredet wird, fördert das die Mächte, und wenn man das dekonstruiert, hat man ja einen subversiven Zugang.
Ja, das mit der Ebenbildhaftigkeit ist ja auch so ein subversiver Zugang, denn zu der Zeit, als beispielsweise die Schöpfungsgeschichte in Umlauf war, war es ja üblich, eben die Machthaber, die Könige, die Regenten so zu beschreiben, als diejenigen, die Ebenbild Gottes sind. Und wenn in der Schöpfungsgeschichte Adam und Eva so beschrieben werden, dann sagt das aus, nee, das ist eine Qualität der Menschen an sich. Also es ist den Menschen an sich gegeben, unabhängig davon, welchen Status sie haben.
Das führt eben dazu, dass eben nicht die Elite sich Gott gleichstellen kann, sondern das holt die Menschen wieder auf eine Ebene.
Genau. Und das ist ja auch eine Geschichte, die kursiert ist unter Menschen, die selbst eher Unterdrückung erlebt haben.
Ja.
Und das macht es subversiv.
Von daher, ich mag diese Idee von, sagt man jetzt Jack oder John Caputo?
Jack, darfst du sagen, wenn du mit ihm befreundet bist, was du nicht bist.
John Caputo.
Das ist so lustig, wie er das immer betont. Also ich sage, Jack, war das mein Freund? Sorry.
Ja, ich mag der Pete, der aber ist der ein cooler Typ, lustig. Der sich auch viel auf einer philosophischen Ebene mit solchen Gedanken befasst. Und er hat eben gesagt, Gott ist, seine Antwort auf Gott als Projektion ist eben dass der biblische Gott uns nicht die Projektion zeigt und sagt, also ihr sollt daran glauben, sondern dass er sagt, also die biblische Botschaft immer wieder ist, dass Gott, wenn man davon spricht, dass es wie ein Projektil wirkt. Mhm. Also sprich, dann eben falsche Götterbilder werden dann eben abgeschossen mit einer Kugel, einem Projektil.
Ja.
Ja gut, das wäre quasi das Gesunde, ne? Dass man halt eben sagt, ich projiziere jetzt nicht mein Innerstes irgendwie auf meinen Gott, sondern ich lasse halt eben quasi von Gott mein Gottesbild dekonstruieren.
Genau.
Und kritisieren. Ich glaube, das ist ja das Hauptproblem, dass man halt eben so, wie man über Gott redet, dass es auch immer diesen Heiligkeit und es ist ja Gott und hier und da, und das darf man gar nicht kritisieren. Und das ist, glaube ich, das ganz Gefährliche, weil man oft sich so sicher ist, vielleicht mit dem, was man glaubt, und dann gar nicht hinterfragen möchte. Und da liegen halt, glaube ich, ganz viele Gefahren.
Ja.
Weil man dann ja auch das, was man selber glaubt, irgendwie auf andere drauf zwingt und projiziert. So, und das kann sehr gefährlich sein. Also diese Art und Weise von Gott zu reden irgendwie bringt große Gefahren mit sich, würde ich behaupten.
Okay, so. Superbohne. Mhm. Das zweite wäre die Hyperbohne.
Hyperbohne.
Nicht der Hashtag der Woche.
Es ist die Superbohne.
Ja.
Mit Cape.
Okay, ja, die Hyperbohne. Was hat es damit auf sich?
Insane.
Okay, ja, ich habe ja gerade schon vorgegriffen, unwillkürlich. Ja, Hyper wäre im Prinzip das Transzendieren von Super, könnte man sagen. Also es geht darum, dass Gott eben nicht feinsäuberlich abzupacken und zu präsentieren ist. Das funktioniert so nicht. Gott ist nicht identisch mit den Bildern und der Sprache, die wir benutzen, um uns Gott zu nähern oder Gott zu beschreiben oder was auch immer. Sondern Gott geht immer darüber hinaus. Es ist eine Realität, die nicht auf diese Art und Weise erfasst werden kann. Und darauf könnte man auf verschiedene Arten und Weisen reagieren. Man könnte dann sagen, okay, jetzt zucke ich mit den Achseln und lass das Ganze sein. Hat ja eh keinen Zweck. Es gäbe auch die Möglichkeit, das als Motivation zu nehmen, um erst recht auf die verschiedensten Arten und Weisen sich Gott zu nähern und von Gott zu reden und verschiedenste Bilder zu benutzen und eben aus diesem Überfluss an Bedeutung zu schöpfen.
Hm. Also im Endeffekt, Gott hat viele Namen. Und alle Namen und Metaphern haben ihre Berechtigung, weil sie alle irgendwie, sagen wir mal, eine Perspektive auf Gott haben oder eine Beschreibung von ihm geben. Und gleichzeitig haben sie alle eine Limitierung und können als Einzelne nicht als allein wahrgenommen werden können.
So? Also ich finde das eben sehr interessant, dass das eine uralte Idee ist. Mhm. Also es hat im 13., 14. Jahrhundert hat es ein Kirchenkonzil gegeben, die formuliert haben, sinngemäß, alles das, was wir theologisch über Gott sagen, ist mehr falsch als richtig. Hm. Und das, was sie damit sagen wollen, ist eben genau das. Wenn Gott über die Schöpfung hinaus transzendent, also rausragt, wenn Gott größer ist als die Schöpfung, dann ist eben, also wir können eben über Gott nur mit Sprache reden und oder andere Theologen haben gesagt, eben mit Gott nur über Metaphern reden. Hm. Und das greift eben immer zu kurz. Hm. Ja, also wir sagen Gottes Vater. Okay, aber ich meine, das ist natürlich nur ein Bild. Ja, weil Gott ist eben viel, viel mehr als das. Hm. So, oder selbst wenn man sagt, Gott ist Liebe, das Verständnis, was wir von Liebe haben, ist eben nur das, was wir gewinnen können durch unsere Erfahrung, durch unsere Realität. So, aber Gott ist eben größer als das.
Ja, und das Gefährliche ist halt eben, wenn man so Dinge absolut nimmt, ist, dass, genau wie du gesagt hast, diese Wörter unterschiedlich gefüllt sind. Ne? Also ich meine, nicht jeder assoziiert mit dem Wort Vater jetzt irgendwie eine positive Sache.
Ja.
Ne? Und das, wenn man dann das jemandem so aufzwingt, ne, dieses, aber Gott ist dein Vater und du musst ihn als Vater sehen, dann ist das sehr verletzend für viele und überhaupt nicht hilfreich.
So, man könnte jetzt natürlich dann dahin gehen und da so eine negative Theologie rausmachen. Mhm. Ja, also, dass man sagt, eben alles, was wir über Gott sagen, ist falsch. Oder dass man eben aufzeigt, was an dem, was wir über Gott sagen, falsch ist und sich darauf fokussiert oder so. So, aber ich glaube, dass die Theopoeten zum Beispiel, die gehen einen anderen Weg.
Mhm.
Und dann kommt eben dieses exzessive Reden über Gott ins Spiel.
Hm.
Willst du dazu noch was sagen?
Ja, ich meine, klassischerweise spricht man in der Theologie von negativer und positiver Theologie oder Kataphase und Apophase. Ne? Also, dass es immer die Möglichkeit gibt, sich Gott zu nähern, entweder indem man deutlich macht, alles, was wir sagen, ist unzulänglich und nicht passend, oder indem man sich doch traut, etwas Definitives zu sagen, und dass beides Hand in Hand gehen sollte, idealerweise, also dass da ein gewisses Gleichgewicht bestehen sollte, ist, glaube ich, schon wichtig. Und das ist alt. Das gab es schon immer. Und das ist, da muss man nicht ins 13. 14. Jahrhundert zurückgehen, sondern das geht bis in unsere Mutterreligion hinein. Im Judentum Und wenn man sich die Schrift mal anschaut, wie wird Gott vorgestellt, wie stellt Gott sich Mose vor, mit einem unaussprechlichen Namen, der immer noch nicht unter Juden ausgesprochen wird. Und da steckt halt auch schon eine sehr tiefe Erkenntnis drin, dass Gott halt nicht, dass Gott nicht festgelegt werden kann auf eine einzelne Identität, so wie wir Identitäten festzulegen pflegen. Hm. Und gleichzeitig, wenn man sich die hebräische Bibel ansieht, gibt es aber unendlich viele Arten und Weisen, wie von Gott geredet wird. Das habt ihr auch schon angedeutet, ne? Und unheimlich viele Namen, unheimlich viele Metaphern. Und das ist eine poetische Art, von Gott zu reden. Das Schöne an poetischer Sprache ist, dass sie es wagt, von Dingen zu reden, von denen man eigentlich nicht reden kann. Das ist, also sie ist sich ihrer eigenen Limitiertheit bewusst, also der Begrenztheit von menschlichem Ausdruck, tut es aber trotzdem. Und genau darin liegt die Schönheit poetischer Sprache. Und ich glaube, so können und dürfen und vielleicht sollten wir auch von Gott reden.
Es gibt ja auch diese Geschichte, ich glaube, Elia oder war es Mose? Mose war das, der Gott sehen konnte auf dem Berg, dann aber nicht Gott selbst sehen konnte, sondern nur sozusagen das, wo Gott gewesen ist, Gott von hinten sozusagen. Also das ist auch eben diese Idee. Ne? Du kannst nichts... also natürlich kannst du etwas über Gott sagen, aber es ist sozusagen das, wo Gott gerade gewesen ist.
Ja. Und das heißt nicht, dass es eine neutrale Angelegenheit ist. Das heißt nicht, dass alle Bilder immer gleichwertig sein müssen oder so. Was Safira gesagt hat, also was du eben erzählt hast, ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Du hast so ein bisschen angedeutet, glaube ich, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass in bestimmten Kontexten das eine hilfreicher ist als das andere. Oder dass es bestimmte Arten und Weisen gibt, von Gott zu sprechen, die manchmal nicht angebracht sind, vielleicht auch schädlich sein können, oder wo, weiß nicht, für manche Menschen auch bestimmte Traumata wieder hochkommen können und so.
Ja, absolut.
Und diese Sensibilität muss man natürlich auch mitbringen und sich bewusst sein, dass es keine, dass es jetzt nicht bedeutet, du kannst immer in jedem Kontext so frei nach Schnauze über Gott reden, wie du willst. Also jedenfalls nicht, wenn du berücksichtigst, dass es Menschen um dich herum gibt, die ihre eigene Geschichte damit haben.
Gibt es denn Dinge, die man absolut über Gott sagen kann?
könnte man fast direkt überschwenken zu dem dritten, Gott als Event.
Das dritte wäre Grund erstmal. Ne?
Oh, sorry, ja, der Daseinsgrund, ja. Okay.
Was ich auch irgendwie sehr schön finde.
Ja, lass uns erstmal über Event reden. Das würde anschließen an die Frage, oder?
Wir können auch die Frage vertagen. Wir können auch erstmal drüber diskutieren. Scherz.
Wir diskutieren darüber, was wir jetzt...
Ja, lass uns doch beim Cover bleiben, oder nicht?
Ja, dann
baut das nicht auch aufeinander irgendwie auf?
Weiß ich nicht.
Vertrauen wir Pete.
Wir reden über... den Daseinsgrund, die Daseinsbohne.
Die Daseinsbohne.
The ground of being.
nee.
Ich muss euch gleich den Cartoon zeigen, der ist so lustig. Ja, genau, die Grundbiene.
Bohne. Grundbiene. Grund ist ein bisschen missverständlich im Deutschen, ne?
Ja.
Also Grund
Ursprung
wäre halt...
Ursprung wäre es eigentlich eher, ne?
Ja, genau. Also ich glaube, ein deutschsprachiger... Mensch denkt erstmal an Reason, also ans englische Reason, wenn er oder sie Grund.
Ah, okay, ja, okay. Ja, ja, okay, aber es ist von Tillich, ne? Der ist ja Deutscher, ne?
Ja, wobei Tillich ja irgendwann in die USA gegangen ist und angefangen hat, nur noch auf Englisch Sachen zu schreiben.
Ah, okay, das.
Und ich weiß nicht genau, wann das war und ob das aus seiner englisch- oder deutschsprachigen Zeit kommt.
Ja, ich konnte noch nicht ganz recherchieren, in welchem seiner Bücher die Idee von Daseinsgrund so vor allen Dingen.
Das liegt wahrscheinlich daran, dass es manchmal ein bisschen schwer festzustellen ist, was aus welcher Zeit kommt und dass man da ein bisschen gründlicher schauen muss, um das rauszufinden.
Also ich hab mich mit Tillich nur also sekundär beschäftigt. Ich habe Dinge über ihn gelesen, aber noch keine Bücher von ihm.
Ich glaube auch fast im englischsprachigen Raum wird er mehr rezipiert als im deutschsprachigen inzwischen.
Okay, was meint ihr denn jetzt mit dieser Bohne?
Was machen wir damit?
Der Daseinsgrund. Also ich habe mir das mal versucht so vorzustellen, dass es, wenn man sich zum Beispiel Licht anguckt, Licht ist ja nicht hell, sondern Licht macht Dinge hell. Ja, man kann Licht auch nicht sehen, sondern Licht führt dazu, dass man bestimmte Dinge sehen kann. Und so im Grunde auch über Gott, also dass man eben sagt, Gott ermöglicht eben das Dasein oder die Existenz. Mhm. Paul Tillich würde wahrscheinlich auch sagen, dass Gott nicht existiert, sondern dass Gott ist. Also Gott ist das Sein oder eben der Seinsgrund. Also sprich, Gott ist das, was alles andere ermöglicht.
Ja.
Und das finde ich sehr schön, muss ich sagen.
Ich weiß noch, das hat damals der, ich weiß gar nicht mehr, wie der Rallye-Lehrer war. Da gab es zwei Rallye-Kurse in der Oberstufe und der eine Rallye-Kurs, die haben eben dann über Tillich geredet. Ne, und dann kamen die, weil die alle wussten, dass ich ja eben an Gott glaube, kamen die zu mir und haben gesagt, hey, wir haben jetzt gelernt, dass Gott nicht existiert. wollten nämlich so herausfordern, ja, Gott existiert nicht, ha, was sagst du jetzt? Ne? Gott ist. Ja.
Und was, Gott hast du, ist. Und was hast du gesagt?
Ich hatte keine Ahnung, wovon die reden.
Er hat für sie gebetet.
Ja. Ja, der deutsche Rallye-Unterricht verdirbt uns alle.
Oh Mann. Nein, aber nochmal zurück, es ist doch ein sehr schöner Zugang, oder? Es ist doch ein sehr schöner Zugang, einfach auch dich zu überlegen, dass alles irgendwie von Gott kommt. So. Und das finde ich irgendwie, ich finde alles immer ein bisschen schwierig, weil dann kommt man halt auch auf die Diskussion, ja, und hat Gott auch das Böse geschaffen und ist Gott böse und so. Das finde ich immer sehr schwierig, weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Aber wenn man das jetzt mal als Gott, als Schöpfer auch sieht und als der Ursprung ist und die Dinge schafft, finde ich das sehr schön. Ich mag das, so über Gott zu reden. Mach das auch ganz gerne.
Ich weiß nicht, ist das auch nah an diesem Kausalitätsprinzip? Also Gott als der erste Anstoß sozusagen?
Ja, das wäre dann Grund in dem ersten Sinn, ne?
Ja.
Also als erstes Glied in der Kausalkette.
Ja.
Ja, nee, ich glaube nicht, dass es das ist, was Tillich damit meint. Wobei ich zugeben muss, dass ich Tillich selbst, also darüber zumindest, nicht gelesen habe.
Ja, okay.
Ich kenne ihn auch nur aus zweiter Hand, was das angeht. Deswegen würde ich mich da zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber so habe ich das jedenfalls nicht verstanden.
Okay. Nee, ich meinte auch, das gelesen zu haben, dass das nicht direkt so zusammenhängt.
Das wäre, glaube ich, eher Superbohne.
Das wäre eher Superbohne?
Ja.
Ja.
Also ich kann nicht mehr folgen, wenn ihr nicht könnt.
Nein, aber die Idee ist so ein bisschen, oder das Tillich hat, glaube ich, diese ganze Atheismus-Diskussion insofern geschickt umgangen, würde ich mal sagen, indem er eben Gott in einen Bereich gepackt hat, der, wo man nicht mehr so gut darüber diskutieren kann. Ne? Also du kannst darüber diskutieren, ob jetzt was weiß ich, also du kannst die Evolution diskutieren, da kannst du mit Biologie kommen und mit Nachforschen und Experimenten und was weiß ich. Und dann kann man Hypothesen aufstellen. Und wenn man dann auf dieser Ebene sagt, ja, also hat Gott die Evolution in Gang gesetzt oder so, dann müsste man irgendwie Gott mit in die Naturwissenschaft oder mit naturwissenschaftlichen Begriffen begründen können oder müsste man irgendwie erklären, wie Gott da reinpasst. So, und jetzt kommt Tillich und sagt, ja, Gott ist der Daseinsgrund. Und dann ist Gott eben auf einer anderen Ebene, wo es sich schwierig darüber diskutieren lässt. So meine ich das jedenfalls rausgehört zu haben.
Mhm. Ja, ja. Ja, deswegen wird das auch oft, also was Tillich so geschrieben hat, angesiedelt auf so einer, in so einer Grauzone zwischen Theismus und Atheismus.
Ja. Was ich prinzipiell eigentlich ganz ganz also sagt mir viel zu,
ja,
würde ich sagen. In gewisser Hinsicht schon.
Alternativ.
Ja, schon.
Was denn daran?
ja, also diese es gibt ja diese Atheismus, A/Theismus.
Ja. Ja,
also dass man sich eben bewegt zwischen, zwischen definitiven Aussagen von Gott und eben der, dem Gegenteil, also der Atheismus als Negierung von diesen Aussagen. So dass man sich also immer in dieser Spannung bewegt. Auf der einen Seite versuchen wir so Gott in Worte zu fassen und auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass alles, was wir über Gott sagen, eben nicht zutreffend ist. Mhm. Genau in dieser Spannung, sozusagen in diesem Slash.
Ja gut, das ist aber ja auch die Hyperbole.
Ja, oder das Projektil oder wie auch immer, genau.
Ja, aber ich glaube, dass das grundsätzlich halt total wichtig ist, das immer im Kopf zu haben. Ne? Also dass man alles halt hinterfragen muss und Gott halt eben, ja, ich glaube nicht, dass man diese absoluten Aussagen so absolut treffen kann. Also, dass man absolute Aussagen über Gott ohne weiteres treffen kann. Das glaube ich nicht. Finde ich schwierig.
Ja.
Vielleicht ein paar, aber eher nicht. Wer weiß das schon. Kommen wir vielleicht gleich zu.
Aber eine Sache, die ich von dem Spong, John Shelby. Shelby Spong, nicht Shelby. Shelby. Ich mag, er hat ja gesagt, Gott ist der Daseinsgrund. Wenn Gott der Seinsgrund ist, dann fordert mich das auf, alles zu werden, was ich sein kann. Das finde ich cool.
Das war weiß, oder?
Das war schon
ganz schön
tief.
Das ist echt tief. Leitet auch fast über zum nächsten.
Ja, Gott als Event.
Ja. Vielleicht noch eine Anmerkung zu dem Slash.
Ja.
Man kann das auch als historische Entwicklung betrachten. Ne? Also tatsächlich ist es ja so gewesen, dass diese Diskussion zwischen Atheisten und Theisten eine Zeit lang sehr en vogue gewesen ist oder dass das sehr die Gemüter erhitzt hat und so. Ich glaube, wir sind allmählich in einer Zeit, wo es das immer noch gibt. Also es gibt immer noch viele YouTube-Videos, wo irgendwelche Theisten und Atheisten sich zoffen und Argumente austauschen und so und dann irgendwie entschieden werden soll, was sind die überzeugenderen Argumente für die jeweilige Seite. Aber ich glaube, für mehr und mehr Menschen ist das uninteressant. Und der Grund darin liegt, glaube ich, darin, dass sich diese Trennlinie zwischen Theismus und Atheismus verlagert hat in unser Innenleben.
Hm.
Also ist der postmoderne Mensch, wenn es ihn denn gibt, aber eher gekennzeichnet ist davon, dass diese Grabenkämpfe in einem selbst stattfinden und weniger eine externe Angelegenheit sind. So, das sind die auf der anderen Seite, gegen die ich argumentieren muss, sondern dieser Kampf wird in uns selbst ausgefochten.
Hm.
Wir sind irgendwie selbst teilweise atheistisch, teilweise theistisch. Und an manchen Tagen fühle ich mich eher nicht so gläubig.
Hm.
Und an anderen Tagen bin ich aber sehr überzeugter Theist, aber das alles findet in mir statt und in meinem Leben.
Hm.
Und das ist so eine zeitgenössische Befindlichkeit, die, meine ich, ziemlich verbreitet ist.
Hm. Ja, und ich glaube, dass es wichtig ist, das auch zuzulassen. Ja, weil immer dann, wenn es diese krassen Abgrenzungen gibt, ja, oder dieses Dämonisieren zum Beispiel jetzt von Atheisten, dann wird ja gleichzeitig dadurch dann, wenn das stimmt, auch ein Teil von mir selbst dämonisiert. Ja, also wenn sich jemand sonntags auf die Kanzel stellt und sehr, sehr scharf verurteilend Leuten gegenüber ist, die Atheisten sind und das alles als Müll abstempelt, dann ja, dann ist der Teil an mir, der zweifelt, der wird genauso verurteilt.
Und vielleicht tut es dieser Prediger oder diese Predigerin auch eigentlich deswegen.
Hm.
Weil er oder sie etwas in sich selbst unterdrückt hat.
Hm.
Und das dann externalisiert.
Hm.
Aber das ist eine Unterstellung.
Ja, gut. Ne? Aber ich glaube keinem Menschen, der mir sagt, dass er keine Zweifel hat. Oder sagen wir so, ich traue solchen Menschen nicht.
Ja, wobei ich mir auch nicht sicher bin, ob also es gibt auch die andere Tendenz, ne, dass man dann Zweifel glorifiziert. Ne? Das erlebe ich auch manchmal so in diesem postmodernen Gespräch. Mhm. Das ist ganz, ganz toll. Und wenn, also selbst bei Rob Bell, ja, der dann eben auch sagt, also Zweifel, das musst du einfach, da musst du total dich reinwerfen sozusagen und gucken, was es mit dir macht. Das ist auch alles richtig, aber ich glaube, dass Zweifel und dass dieser Dekonstruktionsprozess, dass das eben auch, wie soll ich sagen, das ist eben nichts Schönes in dem Sinn. Also es ist jetzt nichts, wo ich mich drauf freuen kann und sage, super, ey, cool, und ey, lass uns mal noch eine Runde. Sondern es ist einfach Teil davon. Es ist Teil von Menschsein. Mhm. Und da muss man sozusagen durch. Aber es ist auch gesund, wenn man das alles zulässt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich das jedem wünsche, so jeden Tag. Ne? Komm, gib dir noch mal eine Prise.
Stimmt schon. Ja, wenn man manchen Leuten zuhört, kann man den Eindruck gewinnen, als wäre für sie Zweifel was Romantisches.
Ja.
Fast schon.
Genau, also ich finde dieses Romantisieren finde ich auch ein bisschen schwierig. Aber ein Weg, wo ich halt mehr hingehe, ist halt eben, und das ist ja auch so ein bisschen Rob Bell, der halt eben sagt, das Leben ist in seiner Facette lebenswert, so, und man soll halt eben die negativen Seiten genauso wertschätzen und durchleben, wie halt eben man Positives versucht festzuhalten und zu durchleben, und dass man dadurch auch nochmal eine andere Tiefe erlebt, ne? Also klar, es ist total albern, sich irgendwie oh nein, mir ging es jetzt lange schon nicht mehr schlecht, ich könnte ja jetzt nochmal mich mit jemandem streiten oder so, ne? Das ist natürlich lächerlich, ne? Aber diese Haltung zu haben, okay, ich weiß nicht das alles von mir weg, sondern ich setze mich auch damit auseinander und schätze diese Zeiten wert. Ich glaube ja eher, dass es darum geht. Hm. So, ne? Aber jetzt jemanden ermutigen, künstlich da irgendwas zusammen zu basteln, was gar nicht von einem selber herauskommt, das sehe ich halt eben kritisch, weil es dann auch nicht mehr authentisch ist irgendwie, ne? Weil es von einem selber irgendwie nicht gewachsen ist. Mhm.
Okay, also Event. Wir hatten jetzt
Event.
Superbohne, wir hatten Hyperbohne, wir hatten Grund der Bohne und jetzt kommt keine Bohne. Wie schade.
Das ist. Ich werde dem Pete schreiben, dass ich das nicht in Ordnung finde. Weil Eventbohne finde ich schon auch ganz gut.
Eventbohne.
Lieber Pete, ich habe Pete Rollins mal eine Karte gekauft, weil Marie mich gezwungen hat.
Hast du sie ihm geschickt?
Nein, ich weiß ja nicht, wo der wohnt.
Die ich glaube, der nicht den Mist in Holland? Dann kannst du ihm sie persönlich vorbeibringen.
Ich wollte unbedingt dahin. Das ist die Karte, die ich dir auch geschickt habe. Da steht drauf, Beware of God. Das finde ich gut.
Die B-Ware.
Das ist doch lustig, oder?
Ja, ist nicht schlecht.
Danke. Ich fand's wirklich lustig. Ich glaube, Jason fand's nicht so lustig wie ich.
Okay,
vielleicht Event. Vielleicht wird's lustig.
Event. So, Derrida.
Derrida. Warum guckt ihr mich so erwartungsvoll an?
Ja, du hast das immer so schön...
Okay.
Einleitungsmäßig. Und so.
Okay.
Derrida ist der Godfather of Deconstruction.
Also, oder Dekonstruktion, genau. Dekonstruktion, Poststrukturalismus, Postmoderne. Ja, also Derrida hatte die Auffassung, dass das meiste von dem, was wir an Wirklichkeiten etabliert haben in unserem Leben und das meiste an unseren Begriffen und so weiter, dass das alles Konstruktionen sind. Aber er hatte durchaus auch die Auffassung, dass es bestimmte Dinge gibt, die nicht dekonstruierbar sind. Das ist manchmal ein bisschen schwer in seinem Gesamtwerk zu erkennen, aber hier und da versteckt sich sowas. Zum Beispiel Gerechtigkeit hat er als etwas nicht Dekonstruierbares dargestellt. Und wenn man sich zum Beispiel Gerechtigkeit ansieht, dann hat er das als etwas verstanden, was nie wirklich erreicht werden kann, was nie wirklich hier und jetzt ist, aber was uns zieht, motiviert, wonach wir uns ausstrecken und so weiter und was durchaus Einfluss hat auf unsere Existenz. Mhm. Also es ist nicht etwas, es ist nicht etwas, das existiert, um mal wieder auf etwas zu kommen, was wir gerade schon gesagt haben. Aber es hat realen Einfluss auf unsere Existenz. Hm. Und das heißt, dieser eventhafte Charakter, dieses ereignishafte oder Geschehen, bezieht sich darauf, dass es keine Essenzen oder Grundbausteine oder was Starres an Substanzen gibt, was die Realität im Grunde ausmacht, ne? Sondern die Wirklichkeit ist halt geschehenishaft. Alles ist im Prozess, im Werden und nicht irgendwie festlegbar.
Ich glaube, er hat auch über Demokratie geredet. Ganz
Demokratie ganz zum Beispiel, ja.
Also es gibt verschiedene Demokratien auf der Erde, aber wenn man sich jetzt genau anguckt, wie funktioniert das eigentlich und wie funktioniert das in der Realität, dann würde man immer sagen, okay, das ist alles andere als perfekt.
Ja.
So, und jetzt gibt es natürlich diejenigen, die sagen, ja, seht ihr, Demokratie ist eben das Problem, das ist einfach eben Schwachsinn. Ja, also sozusagen, dass man sagen würde, man muss Demokratie an sich jetzt dekonstruieren und abschaffen. Mhm. So, und Derrida würde eben sagen, nee, das ist nicht der Fall. So eine Demokratie ist schon etwas, was man nicht dekonstruieren sollte, aber man muss eben die ideale Form von Demokratie muss man sich eben immer erarbeiten und immer in dem Bewusstsein, dass da, wo wir jetzt gerade sind, das ist eben nicht das Ideale. Aber dieser Prozess des Hinterfragens, der ist eben das, worauf es ankommt. Finde ich eben zum Beispiel auch ziemlich interessant, wenn es um diese Lügenpresse geht. Mhm. Ne? So ein Teil von meinem Job ist eben, mit Schülern Medienkritik durchzunehmen. So, aber heißt das deswegen, dass ich hingehen würde und sage, ja, die Medienlandschaft, die wir hier haben, das müssen wir komplett abschaffen und dann was weiß ich, nur noch hier Russia Today oder sowas gucken und so ein Kram. Ja, also manchmal, wenn ich mir durch Facebook gehe,
ja.
Ich bekomme echt den Eindruck. Ne, das ist ja das, was jetzt gefordert wird.
Russia Today?
Ja, dass man sich eben mit alternativen Medien auseinandersetzen sollte.
Ja, so, weil man dem Mainstream nicht mehr vertrauen
kann. Genau. So, und das ist eben.
Aber dadurch wird ja das Alternative zum Mainstream, hast ja auch nichts gewonnen.
Ja, genau. So, und deswegen, wenn ich bei Medienkritik geht es ja nicht darum, eben das an sich zu verwerfen, sondern dass ich versuche, das Ideale anzustreben.
Da fällt mir was ein. Ich glaube, das hat der Piet auch gesagt, was ich unglaublich schlau fand, was mir auch nochmal eine ganz neue Perspektive gegeben hat. Bin ich noch nicht ganz durch mit, aber finde ich interessant, drüber nachzudenken. Und zwar bin ich ja total gegen Patriotismus und gegen, eigentlich bin ich gegen Nationalstaaten, finde ich dumm. Aber was er gesagt hat, fand ich ganz spannend. Er hat gesagt, das Problem ist nicht Patriotismus, das Problem ist halt eben, wie Patriotismus gelebt wird. Nämlich das, was die AfD-Leute zum Beispiel machen, ist einfach zu sagen, so hier, das ist unser Land und alle anderen sollen irgendwie abdüsen und keine Ahnung. Und wir sind so toll. Und er sagt, wahrer Patriotismus wäre das eigene Land zu kritisieren, da wo es halt eben nicht gerecht ist, da wo es halt eben nicht gute Werte vertritt und halt eben sich dafür einsetzen, dass das Land halt eben sich dahin entwickelt. So, und das fand ich total schön, wo ich halt eben wirklich nochmal überlege, meinen Grundsinn dahin zu ändern, zu sagen, okay, vielleicht ist Nationalstaaten auch nicht das Böse, vielleicht ist es einfach das Problem, wie das gelebt wird.
Ja.
Und da ist ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, da könnte ich mir vorstellen, wieder Patriot zu werden und sagen, eigentlich finde ich Deutschland gar nicht so schlimm, ich finde nur schlimm, wie gewisse Dinge gemacht werden und daran möchte ich gerne arbeiten und so eine Deutschlandflagge kauft.
Diese solidarische Opposition.
In Pink.
Ach, okay, ja aber was, ja. Inwiefern ist jetzt Gott ein Event?
Okay, ja, also das heißt, was haben diese Dinge, von denen wir jetzt geredet haben, alle gemeinsam? Man kann das so auffassen, dass an uns ein Ruf ergeht. Eine Einladung, ein Locken oder auch wie ein Zug oder wie auch immer man das in Worte fassen will. Dass etwas, was nicht erreicht will, uns voranzieht, bringt, wenn wir uns darauf einlassen. Und so kann man auch Gott verstehen. Derrida selbst war ja auch Jude, soweit ich weiß, kein religiöser Jude, aber sicher geprägt von bestimmten jüdischen Vorstellungen. Ne? Und was man ihm, ich glaube, auch zu Recht unterstellen kann, ist, dass in dieser Idee eine gewisse Vorstellung des Messianismus steckt. Der Messias, auf den warten wir, der ist noch nicht da. Aber es ist das Versprechen, die Verheißung da, dass der Messias kommen wird und dass dann die Welt gerecht sein wird, so sein wird, wie sie sein sollte und so weiter und so fort. Aber die Realität, in der wir uns bewegen, ist halt eine, in der der Messias immer noch nicht da ist. Und das können wir auf unsere Vorstellung von Gott übertragen. Gott ist wieder, so wie wir es gerade auch schon gesagt haben, in diesem Bild kein Seinswesen, nicht jemand, der existiert, sondern Gott insistiert, würde Caputo sagen. Also Gott besteht darauf, dass wir uns verändern, dass wir uns bewegen. So. Das entzieht Gott einem gewissen Zugriff. Also wieder können wir Gott dann nicht irgendwie kategorisieren und in unsere kleinen Begriffe packen. Deswegen ist Gott eventhaft, ein Geschehen, ein Ereignis. So. Das ist ein dynamischeres Verständnis.
Ja, eigentlich verstehe ich das überhaupt nicht. Ich finde das sehr schwierig. Ich habe das ja schon öfter gehört und ich habe es nie so richtig verstanden.
Ja, aber ich glaube zum Beispiel diese Geschichte mit Gerechtigkeit, das macht das schon, also zumindest habe ich da etwas dem abgewinnen können. Ne, dass man eben sagt, okay, Gott ist gerecht. So, und jetzt zieht uns Gott dahin, Gerechtigkeit in der Welt Realität werden zu lassen. So, und wenn du jetzt aber hingehst und sagst, okay, das ist gerecht und das ist Gott, dann holst du sozusagen Gott aus der Zukunft und manifestierst Gott. So, aber wenn du versuchst, das mal eben im Detail festzuzonen und absolut zu machen, was gerecht ist, das ist sau schwer. So, und deswegen auf der einen Seite, natürlich, wir strecken uns danach aus, was gerecht ist, ja, und wir versuchen eben nicht nur abstrakt an Gerechtigkeit zu glauben, sondern Gerechtigkeit schaffen. So, und da ist eben dieses, was das dann lebendig macht und ins Leben holt. So, aber immer auch mit dem Bewusstsein, okay, das, was wir machen, ist nie perfekt und wir müssen weitermachen.
Der Poststrukturalismus ist ja auch ein Ergebnis der Gräuel des 20. Jahrhunderts. Die, könnte man sagen, ein Ergebnis sind von Erzählungen, die so Master Narratives sind. Also beherrschende Narrative, ne? Dass man die Welt und alles, was in der Welt geschieht, versteht als Abfolge von Ereignissen, die zu etwas Bestimmtem, Absolutem führen, was dann herrlich ist, was dann perfekt und vollkommen ist, wo es dann keine Schwierigkeiten gibt und so weiter. Und solche Vorstellungen münden halt ganz schnell auch in absoluten Herrschaftsansprüchen, in Diktaturen und so weiter und so fort. Das heißt, man hat diese Gefahren erkannt und sich dann gefragt, okay, was machen wir, um dem zu entgehen? Und Poststrukturalismus und diese Dekonstruktion und so weiter, das sind Antworten unter anderem darauf. Ne? Also man versucht halt eben nicht zu sagen, das ist das Absolut, das wir erreichen wollen. Deswegen wäre ich auch vorsichtig mit dem Begriff Ideale. Den würden, glaube ich, Derrida oder so DenkerInnen in der Tradition von Derrida eher nicht verwenden. Weil das so ein bisschen dieses platonische, da ist das Perfekte und da wollen wir hin, suggeriert. Ne? Und das ist es nicht. Sondern dadurch, dass man sagt, Gerechtigkeit zum Beispiel, ist etwas, was wir nie erreichen können, was nie so Gestalt annimmt, dass wir sagen können, okay, jetzt ist erledigt, wir sind da. Das ist ein Schutz auch dagegen, dass wieder so etwas eintritt wie totalitäre Systeme oder so. Ich glaube, das ist so ein bisschen Teil der Motivation hinter dieser ganzen Geschichte, hinter diesen ganzen Ansätzen.
Ja, das verstehe ich, aber wieso ist Gott jetzt ein Event? Was ist jetzt das Event?
Ich meine, die metaphysischen Vorstellungen, die sich so in der westlichen Welt durchgesetzt haben, Die sind halt, die haben viel zu tun mit Substanzdenken, ne? Also dass es Dinge gibt, die im Prinzip fest sind, dass es Essenzen gibt, Wesenskerne oder sowas. Das sieht man schon an der Art, wie die meisten unserer Sprachen funktionieren. Da hast du zum Beispiel ein Substantiv oder ein Nomen und das hat bestimmte Attribute, dass dieses Nomen näher beschreibt. Ne? Ja. Das heißt, du hast ein Wesensding und das hat bestimmte Eigenschaften. Aber es gibt ein Wesensding. Und so wird dann halt Realität im Allgemeinen aufgefasst. Es gibt bestimmte Kerne von Dingen und die sind fest, die sind stabil. Und da kann man dann bestimmte Eigenschaften zuordnen und das ändert sich, aber das ändert nichts daran, dass im Wesentlichen Unveränderliches da ist. Und das ist dieses Substanzdenken. Und das Betonen von Eventhaftigkeit verneint das halt. Sagt, nein, diese Dinge gibt es nicht, diese festen Wesenskerne, sondern alles ist im Prinzip Werden. Ne, also wenn du feststellen willst, was die Bausteine der Realität sind, obwohl das dann auch wieder so eine starre Metapher wäre, das ist eben nicht das sind nicht diese unveränderlichen Dinge, sondern Prozesse. Das wäre dann Process.
Ja, das ist mir schon alles klar, aber über was redet man dann oder wie redet man dann über Gott, wenn man Gott als Event sieht, dann sieht
genau,
man
Gott, wäre
Gott
dann halt
auch eben
keine
auch
Ausnahme davon. Gott wäre okay. Auch nicht dieser feste Wesenskern oder sonst was, sondern auch Gott in gewissem Sinn ist im Werden oder ist keine Ausnahme davon, vielleicht sogar das, vielleicht, okay, ich weiß nicht, ob solche Denker das sagen würden, aber konsequent gedacht, vielleicht ist die Welt so, wie sie ist, weil Gott so ist, wie Gott ist. Nämlich im Werden keine Essenz, nicht irgendwie dieser unveränderliche Wesenskern, wo sich einfach nur Attribute ändern, sondern ja.
Sondern alles ist im Fluss.
Etwas Fließendes.
Und das hat ja dann auch einfach sehr viel, also es lässt ja alles eigentlich offen, ne?
Ja, ich würde dann aber schon noch den Whitehead mit reinbringen, der eben sagt, dass Gott schon auch transzendent ist, also einen transzendenten Pol hat, der sich eben nicht verändert. So, also schon bestimmte Wesenseigenschaften, die gleich sind. So, da sich Gott aber auf die Zeit eingelassen hat. Deswegen gibt es eben auch einen veränderlichen Kern. Deswegen sieht er Gott so in so zwei Polen.
Ich persönlich finde das einfach auch total wichtig, weil warum mir Gott oder warum es mir wichtig ist, auch an Gott zu glauben, ist einfach, weil ich dieses Prozesshafte sehr schön finde. Ich es aber schwierig finde, wenn man wenn ein Prozess keine Richtung hat. Mhm. So. Und da kommt für mich persönlich Gott ins Spiel, dass ich sage, Gott sehe ich als denjenigen, der halt eben eine Richtung geben möchte. So, ne, der halt eben lockt und zieht in eine gute Richtung, in Richtung Gerechtigkeit und so weiter.
Ja, also im Prinzip auch, dass Gott Akteur ist.
Ne? Ja.
Oder dass Gott, weiß nicht, Willen hat. Also es wäre auch wieder menschlich gedacht oder vielleicht auch eine Projektion, wenn man solche Wörter benutzt. Mhm. Aber ich glaube, da scheiden sich so Denker und Denkerinnen wie Caputo und zum Beispiel Prozesstheologinnen. Also ich glaube, da gehen die dann auseinander. Ja. Und also ich mag vieles an dieser Vorstellung von Gott als Event, aber irgendwo hört es für mich dann ehrlich gesagt auch auf, wo ich dann sage, nee, okay, bis dahin kann ich dann doch nicht gehen.
Ja, und ich meine, alle die verschiedenen Arten und Weisen, wie man über Gott reden kann, sind, glaube ich, etwas, was man natürlich auch immer benutzt. Und ich finde das sehr spannend. Aber wichtig finde ich persönlich, dass man halt eben immer sich da auch hinterfragt und genau sowas macht, wie wir jetzt gemacht haben, nämlich drüber redet, über was reden wir und wie reden wir über Gott und was verdeutlichen wir auch, was ist da auch für eine Denke hinter.
Superbohne.
Superbohne, Hashtag der Woche.
Mein Name war das nerdy.
Ja, ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen. Sonst gerne auf Fragen raushauen. Der Jason beantwortet die sehr gerne.
Indem ich sie an Ilzan weiterleite.
Ja, ich würde sagen, Das war's, oder? Noch was zu sagen?
Nö, hat Spaß gemacht.
Ja, war schön. Dann tschüss.
Danke fürs Zuhören. Ciao.
Bis dann.